Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Innovationskiste. Heute mit dem neuen Format New Cities. In diesem Format besprechen wir Themen rund um die Zukunft in Kommunen. Unsere Gesprächspartner kommen aus der Verwaltung, aus der Wissenschaft, von Unternehmen, vielleicht auch mal direkt aus der Bürgerschaft. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um Innovationsmanagement, um Gründungsthemen, aber auch um Datenmanagement, Strategiethemen. Eine Vielfalt, die wir abbilden wollen, die zeigen soll, wie sich Kommunen zukunftsfähig oder zukunftsfähiger aufstellen können, mit dem Ziel, auch in 10, 15 oder 20 Jahren noch eine hohe Lebensqualität oder vielleicht auch wieder eine hohe Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger bieten zu können. Meine erste Gesprächspartnerin heute ist Dr. Kirsten Witte von der Bertelsmann Stiftung. Sie leitet dort die Abteilung Lebenswerte Kommune. Vor ihrer Tätigkeit bei der Bertelsmann Stiftung war Frau Dr. Witte Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt Münster in Westfalen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Witte.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Witte, können Sie mir einen kurzen Abriss geben? Wer sind Sie?
Das mache ich gerne. Ich bin, wie Sie sagten, Programmleiterin in der Bertelsmann Stiftung, verantworte da die kommunalen Projekte, was mir besonders viel Spaß macht, weil ich finde, Kommunen sind eben sehr innovativ, auch in Kooperation mit ihren Bürgern. Aber dazu kommen wir sicher später nochmal. Von der Ausbildung her bin ich Volkswirtin. Bevor ich bei der Bertelsmann Stiftung war, habe ich in Münster als Referentin des Stadtdirektors und Leiterin der Wirtschaftsförderung gearbeitet. Und davor an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin promoviert zum Thema Europa, was eigentlich mit dem, was ich jetzt mache, gar nichts mehr zu tun hat, aber trotzdem ganz spannend war.
Naja, wobei die Träger von Europa sind nach wie vor die Kommunen.
Das ist richtig.
Die Austausche machen, die sicherstellen, dass man sich eben dann doch kennt und man Europa nicht nur wahrnimmt als, ich sag mal, Kongresse in Brüssel oder irgendwelche Verhandlungen in Brüssel, sondern dann auch tatsächlich in real mit anderen Menschen zusammen wahrnimmt.
Das ist richtig. Auch eine schöne, jetzt kommen wir schon das erste Mal vom Thema ab, aber Diskussion in der Stiftung. Ich glaube in der Tat, wenn Europa wieder zusammenwachsen will, dann geht das nur von unten und da spielen Kommunen eine große Rolle.
Ja, genau. Also das vom Thema abkommt, das kann noch öfters passieren, das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Unser eigentliches Thema heute ist, dass wir über die Themen A, wie agiere ich in Kommunen mit Daten oder mit Evidenz? Also sprich, wie schaffe ich es, Entscheidungen evidenzbasiert zu treffen? Welche Daten habe ich eigentlich als Kommune, auf was habe ich Zugriff? Und welche habe ich nicht, aber bräuchte ich oder könnte ich haben? Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie das zusammenpasst mit dem Thema, dass ich mittlerweile sehr viel intensiver mit meinen Bürgern zusammenarbeiten muss als Kommune, als das noch vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren der Fall war. Genau, das sind so unsere Themen. Vielleicht können Sie noch einleitend sagen, was die Bertelsmann Stiftung zum Thema Kommunen und vielleicht auch Kommunen und Daten macht.
Gerne, ja. Also das Thema Kommunen ist natürlich ein weites Feld. Darunter fallen Kommunalverwaltungen genauso wie Bürger und Zivilgesellschaft. Das Programm, in dem ich arbeite, beschäftigt sich primär eben mit Kommunalverwaltung und Politik. Und hier ist es in der Tat so, dass das Thema Daten sehr an Bedeutung gewonnen hat, eben vor dem Hintergrund der Digitalisierung, weil man Daten heute sehr viel besser erstens sammeln und zweitens auch aufbereiten kann als früher. Wir in der Bertelsmann Stiftung sind eigentlich in drei verschiedenen Bereichen unterwegs, was das Thema Daten angeht. Zum einen halten wir mit dem SDG-Portal und dem Wegweiser Kommune zwei Datenportale für die Bürger bereit, in denen sie für ihre Kommunen bestimmte Indikatoren sehen können. SDG-Portal bedeutet Sustainable Development Goals. Also da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Inwieweit sind die Kommunen tatsächlich nachhaltig unterwegs? Da haben wir mit allen Akteuren zusammen, die beim Thema Nachhaltigkeit in Kommunen eine Rolle spielen, Indikatoren identifiziert, die für die Kommunen in Deutschland flächendeckend verfügbar sind und stellen diese Indikatoren eben den Bürgern und natürlich auch den Verwaltungen zur Verfügung, sodass jeder gucken kann, wo steht meine Gemeinde beim Thema Armut, beim Thema Umwelt, wie steht meine Gemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen und wie haben sich die Indikatoren im Zeitablauf entwickelt. Ähnliches machen wir beim Wegweiser Kommune, da eher fokussiert auf das Thema demografischer Wandel. Also wie hat sich die Bevölkerungsstruktur in der Vergangenheit entwickelt, aber durchaus auch mit Finanzkennzahlen, Bildungskennzahlen etc. Ich streife mal die einzelnen Sachen nur, damit ich jetzt hier keine Monologe halte. Das Zweite ist, dass wir ein Datenportal haben, das nennt sich KEK-Atlas, wo wir Kommunen in die Lage setzen, Quartiersbeobachtung zu machen. Gerade in größeren Kommunen ist es so, dass es ja durchaus sehr unterschiedliche Stadtgesellschaften in unterschiedlichen Quartieren gibt. Da können die Kommunen selbst Daten einpflegen und analysieren und sehr spannende Rückschlüsse ziehen auf ihre Bevölkerungsstruktur, auf Infrastrukturen in den einzelnen Stadtteilen etc. pp. Das Dritte ist, dass wir im Projekt Smart Country uns mit Open Data beschäftigen, also der Frage, welche Daten haben Kommunen eigentlich und welche können und sollten sie ihren Bürgern, aber auch der Wirtschaft, Startups offen zur Verfügung stellen, so dass eben diejenigen darauf zugreifen können, gegebenenfalls selbst Auswertungen fahren, im Rahmen von Hackathons Lösungen entwickeln mit Hilfe kommunaler Daten. Das sind die drei Schwerpunkte, mit denen wir uns beschäftigen.
Okay, ich fange mal gleich beim allerletzten an, zum Thema Open Data in Kommunen. Wie offen sind Kommunen, mit ihren Daten auch wirklich offen umzugehen? Also ich meine, bei manchen geht es natürlich nicht, weil sie natürlich aus Datenschutzgründen nicht gehen, aber es sind ja schon, glaube ich, einige Daten, die man da offen zur Verfügung stellen kann. Wie leicht fällt das den Kommunen?
Wir haben unser Pilotprojekt in NRW gemacht, nicht von ungefähr, weil man schon feststellt, dass die Kommunen in der Summe da noch nicht so weit sind. Das sind in erster Linie große Kommunen, die Daten zur Verfügung stellen. Wobei mein Eindruck ist, das eine ist das Wollen, das zweite ist das Können und das dritte ist das Wissen. Also ein Problem ist in der Tat, dass gerade in kleineren Kommunen, aber zum Teil auch in größeren Kommunen, die Verwaltungen gar nicht wissen, was für spannende Daten sie in den verschiedenen Ämtern eigentlich haben, dass sie nicht wissen, wie man die aufbereitet, dass gerade in Deutschland auch ein großes Problem der Datenschutz ist. Das heißt, das Unwissen darüber, aber auch die hohen Datenschutzrichtlinien, die es eben erschweren, entsprechende Daten zur Verfügung zu stellen. Und in vielen Kommunen ist auch einfach das Fachpersonal nicht vorhanden. Ein weiterer Punkt ist allerdings auch, dass nicht in allen Kommunen tatsächlich das Bewusstsein dafür herrscht, wie wichtig und spannend es ist, offene Daten zur Verfügung zu stellen. Und das hat sicher auch damit zu tun, dass die Geschäftsmodelle, die mithilfe offener Daten aus Kommunen bisher tatsächlich zustande gekommen sind, auch noch in den Kinderschuhen stecken. Das heißt, wir beobachten schon, dass es Kommunen gibt, die da weit sind, die innovativ sind, die das auch gerne machen und auch eigene Hackathons beispielsweise veranstalten. Aber man muss schon sagen, dass jetzt die Summe der Kommunen da ja entweder noch gar nicht unterwegs ist oder eher am Anfang steht.
Wenn Sie ein Beispiel haben, was sind das für Daten, ich sag mal auch die noch ungeschliffenen Juwelen, die da rumliegen? Was für Daten haben Kommunen, die interessant sein können, auch ich sage mal, offen zur Verfügung zu stellen, um sie entweder wirtschaftlich oder auch in einem gemeinnützigen Kontext nutzen zu können?
Ja, das geht im Prinzip quer durch den ganzen Garten dessen, was Kommunen an Daseinsvorsorge oder sonst machen. Also beliebte Beispiele sind ja, dass man Verkehrssteuerung mithilfe offener Daten machen kann, dass man tatsächlich auch Müllmanagement mit offenen Daten machen kann, dass man Feinstaubbelastungen in der Stadt messen kann, dass man in der Innenstadt die Frequenz von Fußgängerzonen erfassen kann, bis hin zu ganz anderen Geschäftsfeldern, wo beispielsweise, damit beschäftigen wir uns auch, man im Bereich Soziales erfassen kann, wie gut schafft man es eigentlich, gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten, dadurch, dass man seine Erziehungshilfestatistiken auswertet. Also das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und das ist auch ein Teil des Problems, dass es sehr schwer ist zu entscheiden, was kann man eigentlich aufbereiten, was will man aufbereiten, mit welchen Daten kann man was anfangen, was auch dazu führt, dass zum Teil eben Daten bereitgestellt werden, die gar nicht genutzt werden, auf der anderen Seite Daten nicht bereitgestellt werden, die ganz interessant sind. Das ist wenig standardisiert, sodass es auch schwierig ist, Algorithmen zu entwickeln, weil zum Teil gleiche Daten unterschiedlich bereitgestellt werden, sodass man sie gar nicht ohne weiteres finden kann. Das war auch Ziel unseres Projektes, da eine gewisse Standardisierung herbeizuführen, um eben diese Suche zu erleichtern.
Okay. Das heißt, da geht es dann auch um, ich sag mal, standardisierte Datenaustauschformate überhaupt zu schaffen.
Also im Idealfall ist es ja so, dass nicht in jeder Kommune jedes Tool neu entwickelt wird, sondern dass man tatsächlich das, was in einer Kommune gemacht wurde, in einer anderen genauso übertragen kann.
Wäre wünschenswert, ja.
Das ist aber eher Zukunftsmusik. Wie überhaupt? Ich glaube, also das ganze Thema Daten sollte man nicht überbewerten dahingehend, dass man jetzt morgen die ganze Kommune mit offenen Daten steuern kann. Ich glaube, wichtig ist, sich auf den Weg zu machen und ein paar Perlen zu identifizieren, die Lust drauf machen, das ganze Thema weiterzutreiben. Mhm. Aber wichtig ist eben da gerade einen ersten Schritt zu machen, um auch die Unkenntnis und zum Teil auch die Unsicherheit abzubauen, dahingehend, dass Kommunen wissen, welche Daten sie haben und sich eben auch trauen, die zu veröffentlichen, da ein Netzwerk zu knüpfen von Vorreiterkommunen, die gegenseitig voneinander lernen und dann im nächsten Schritt auch andere mitnehmen können. Wir wollen auch im nächsten Schritt das, was wir für NRW gemacht haben, für Deutschland machen. Eben in der Hoffnung, dass auch dadurch sich die Nutzerfrequenz noch steigert.
Also beispielsweise Konstanz, wo wir selber sitzen, die haben letztes Jahr, war es glaube ich, einen Hackathon veranstaltet mit offenen Daten, die die Stadt zur Verfügung gestellt hat, um genau das mal auszuprobieren. Was kann man eigentlich alles damit machen, um ein Gefühl dafür zu kriegen? Weil, wie Sie richtig sagen, die Kommunen haben überhaupt noch gar kein Gefühl dafür, was sie eigentlich nicht nur an Daten haben, sondern auch wie sie die nutzen können vernünftig und was sie damit eigentlich an Möglichkeiten haben. Sie haben vorher selber gesagt, Sie waren früher in der Wirtschaftsförderung tätig. Wie sehr wird denn aus Ihrer Sicht in der Wirtschaftsförderung selber mit Daten gearbeitet bisher?
Also, dass ich in der Wirtschaftsförderung war, ist schon ein paar Tage her. Damals war das mit dem Thema offene Daten noch nicht so weit. Aber heutzutage ist es natürlich auch in der Wirtschaftsförderung so, dass viel mit Wirtschaftsstrukturdaten gearbeitet wird. Also da geht es weniger um das Thema offene Daten in Kommunen, aber Wirtschaftsstrukturdaten, Verkehrspendlerdaten, Daten über die verschiedenen Ausbildungsprofile, die man in der Kommune vorfindet. Aber durchaus auch Sozialdaten, demografische Daten sind in der Wirtschaftsförderung natürlich total spannend. Wenn man es auf der einen Seite sieht, vom Thema Arbeitsmarkt her, ist für die Wirtschaftsförderung eben wichtig zu wissen, was für Arbeitnehmerprofile haben wir hier eigentlich vor Ort, was für eine demografische Pyramide haben wir hier vor Ort. Droht bei uns eher Nachwuchsmangel? Brauchen wir Nachwuchs im Handwerk oder brauchen wir eher Akademiker? Sind wir Dienstleistungsstandort oder eher Industriestandort? Das sind alles sehr spannende Instrumente in der Wirtschaftsförderung, die man sich erschließen muss. Bei vielen Wirtschaftsförderungen wird das Thema in erster Linie noch mit Flächenmanagement und Vergabe von Gewerbeflächen gleichgesetzt. Aber wenn man das größer denkt, in der Tat, gerade im demografischen Wandel, glaube ich, findet eine Verschiebung statt hin zur Frage, wie finde ich eigentlich qualifizierte Arbeitnehmer? Wie kann ich dafür sorgen, dass gerade im Ausbildungsbereich Jugendliche tatsächlich auch Schritt halten und Ausbildungsplätze finden? Und wie finde ich auch Unternehmensnachfolger, gerade in mittelständisch geprägten Regionen? Ist das ein großes Thema, dass jetzt viele Mittelständler, die als Privatunternehmen oder Familienunternehmen geführt werden, da steht ein Generationenwechsel an, wo man als Wirtschaftsförderung durch entsprechende Plattformen durchaus auch die Suche nach Unternehmensnachfolgen unterstützen kann?
Ja, also das erlebe ich in der Tat bei sehr vielen Kommunen, dass das Nachwuchsthema, beziehungsweise nicht nur das Nachwuchs- und Nachfolgethema, sondern vor allem auch das Fachkräftethema ein ganz immenses ist. Da haben wir hier natürlich in Baden-Württemberg auch die Sondersituation, dass zumindest bis kurz vor der Krise es nicht wenige Ecken gab, in denen wir nicht über Vollbeschäftigung, sondern über Überbeschäftigung gesprochen haben. Also irgendwie Arbeitslosenquoten von 1,4%, 1,2%, gab welche, die lagen bei 0, irgendwas. Ja. Da sind die Unternehmen in ihrer Fortentwicklung ja durchaus bedroht, weil sie zu wenig Leute kriegen.
Mhm. Ja. Und ich meine, das ist in Baden-Württemberg so, das ist leider auch an Standorten, die nicht so florieren wie Ostdeutschland so, dass zum Teil tatsächlich qualifizierte Arbeitnehmer fehlen. Das ist im Bereich der Wirtschaftsförderung meiner Wahrnehmung nach ein Thema, was sich so noch gar nicht durchgesetzt hat in der Fläche, dass man eben feststellen muss, die Babyboomer-Generation, das sind die, die jetzt irgendwann in Rente gehen und es kommen halt viel weniger junge Menschen nach. Ich glaube, das Thema Arbeitnehmer ist auch trotz oder vielleicht sogar wegen der Digitalisierung nach wie vor ein großes Thema. Gerade auch, ich meine, wir sehen es in Corona-Zeiten, wir haben gerade auch im sozialen Bereich, was Pflegende angeht, was Kita-Kräfte angeht, in vielen Bereichen, die auch zumindest nicht morgen digitalisiert sein werden, massiven Mangel an Arbeitskräften, der sich auch perspektivisch noch verstärken wird. Aber auch eher jetzt ein Thema, was abführt von Daten, denn diese Lücke könnte man auch identifizieren, wenn man einfach nur in die Statistik des Statistischen Bundesamtes guckt.
Das ist in der Tat richtig, ja. Und den Fachkräftemangel auch vor Ort, der ist zwar für manche nicht so ganz greifbar, weil sie nicht genau wissen, was jetzt eigentlich an Fachkräften fehlt, aber nichtsdestotrotz reicht es, wenn ich ein paar wenige Gespräche führe, um zu wissen, dass da ein Riesenproblem ist. Und da muss man tatsächlich nicht endlos viel mit Daten agieren. Wie können wir allerdings Daten helfen, genau als zum Beispiel jetzt als Wirtschaftsförderung an so einem Punkt anzusetzen, um Lösungen zu entwickeln, wie ich mir meine Kommune oder mich als Kommune besser positionieren kann.
Spannend ist eben da zu sehen, und da komme ich dann vielleicht mal auf den Wegweiser Kommune zurück, wie steht meine Kommune relativ zu anderen Kommunen da, weil tatsächlich die Ausgangssituation in den Kommunen total unterschiedlich ist. Es gibt Kommunen, die eben massive Zuwanderung haben, deren primäres Problem es ist, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen für Menschen, die dort arbeiten wollen. Beispiel München ging ja durch die Presse, dass man da quasi als Kita-Kraft oder Polizistin kaum noch Wohnraum findet, der bezahlbar ist. Es gibt auf der anderen Seite Kommunen, die von Abwanderung bedroht sind, die einen Frauenüberschuss haben, deren Bevölkerung altert, wo die Unternehmen sich nicht mehr ansiedeln wollen, weil sie keine Arbeitnehmer finden. Es gibt Standorte, wo ein hohes Maß an Tertiarisierung ist, wo ein hohes Maß an Industrialisierung ist. Also all das kann man im Wegweiser auch für die eigene Kommune nachschauen. Wie ist die Wirtschaftsstruktur? Wie ist die demografische Lage? Wie ist die soziale Lage? Wie steht es um die kommunalen Haushalte? Sind die Kommunen überhaupt in der Lage, Infrastruktur bereitzustellen für Unternehmen, die sich ansiedeln wollen? Wir haben auf der Grundlage Kommunen typisiert. Und so können Kommunen tatsächlich auch sehen, mit welchen Kommunen kann ich mich sinnvollerweise vergleichen. Ich finde gute Beispiele, wo ich schauen kann, die Herausforderungen, die wir haben, wurden die in anderen Kommunen schon mal gelöst? Wenn ja, wie haben die anderen Kommunen die gelöst? Und das Wichtigste, denke ich, ist tatsächlich, da datenbasiert zu agieren und nicht mit irgendwelchen 0815-Strategien, die an die Kommune gar nicht angepasst sind, zu versuchen, Wirtschaftsförderung zu betreiben.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist quasi eine saubere Datenbasis und eine Orientierung an dieser Datenbasis erstmal die Grundlage. Das heißt, das ist aus Ihrer Sicht erstmal immer die Basis, oder?
Auf jeden Fall, weil wenn man nicht weiß, wo man steht, weiß man auch nicht, wie man weitergeht. Und eine saubere Analyse ist der Ausgangspunkt, nicht nur im Bereich der Wirtschaftsförderung, da kann man eigentlich jede Stadtpolitik nehmen. Das Wichtigste ist erstmal zu schauen, wo stehe ich, wie stehe ich relativ zu anderen da, wo muss ich nachsteuern und wo nicht. Und da kommen dann je nach Standort sehr unterschiedliche Strategien bei raus.
Jetzt kommt aber dann der, ich sag mal, sprichwörtliche, erfahrene Bürgermeister von der Schwäbischen Alb, der sagt, aber meine Gemeinde, die kenne ich doch. Was antworten Sie dem?
Also ein bisschen liegt es auch an der Größe der Gemeinde. Ich glaube, das ist nicht immer ganz falsch. Und man muss auch aufpassen, dass man beim Datensammeln den gesunden Menschenverstand nicht ausschaltet, weil natürlich bei der Datenanalyse man auch Fehler machen kann. Es gibt das berühmte Beispiel, die Storchenpopulation geht zurück und die Geburtenrate auch. Das heißt aber nicht, dass man Störche ansiedeln muss, um die Geburtenrate zu steigern. Ich will sagen, der gesunde Menschenverstand ist schon auch immer hilfreich. Und gerade in kleinen Kommunen ist es auch in der Tat so, dass die Bürgermeister oft ja fast jeden Bürger kennen. Und dann müssen sie sicher nicht erst die Statistik bemühen, um zu wissen, ob die Bürger ein Ausbildungs- oder Einkommensproblem haben. Aber je größer die Kommune wird, desto wichtiger ist es wirklich, Daten zu analysieren, weil oft man tatsächlich auch Dinge falsch wahrnimmt. Also ja, es ist beim Wegweiser so, wenn man in die Daten guckt. Es ist auch erst recht so, wenn man beim KEK, der eben diese Sozialraumanalysen erlaubt, in die Daten guckt, dass Bürgermeister oft auch Überraschungen erleben. Das heißt, dass sie feststellen, dass die Statistik doch nicht so ist, wie sie das selbst angenommen haben. Und das sind eigentlich dann die besten Effekte, wenn man durch diese Daten eben auch Irrtümer beseitigen kann oder eben den Wissensstand der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, von denen es leider sehr wenige gibt, verbessern kann.
Ja, davon gibt es tatsächlich viel zu wenige, das stimmt. Aber also, wenn ich richtig mit den Daten umgehe quasi und wenn ich mir die gut anschaue, meinen Sie, wird man durchaus die ein oder andere Überraschung erleben, die man im Gefühl jetzt nicht drin hätte, selbst in kleineren Kommunen oder mittleren vor allem wahrscheinlich, ne?
Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben analysiert in einer Kommune die Sozialstruktur in den Quartieren und die Kindertagesstätten und haben dann eben vorgefunden Quartiere, wo besonders viele benachteiligte Familien leben und hatten erwartet, dass in diesen Kindertagesstätten, die in den Quartieren angesiedelt sind, tatsächlich dann auch beim Übergang in die Schule die Zahl der Kinder, die Probleme beim Übergang haben, entsprechend hoch ist. Und da hat sich durchaus gezeigt, es gibt Quartiere, wo viele sozial benachteiligte Familien wohnen, wo trotzdem der Übergang von der Kita in die Schule gut gelingt. Es gibt auf der anderen Seite Quartiere, wo eigentlich gut situierte Familien wohnen, wo es trotzdem Auffälligkeiten gibt beim Übergang von der Kita in die Schule. Und das sind solche Ergebnisse, die besonders spannend sind, weil man da tatsächlich dann auch Anknüpfungspunkte hat zu diskutieren, woran liegt denn das, was können wir daraus lernen. Kann vielleicht die eine Kita von der anderen was lernen oder liegt es daran, wo die Kinder herkommen, kann vertiefende Analysen machen. Wir haben auch einmal eine Analyse gemacht, da haben wir verglichen Kinder aus demselben Sozialniveau. Die einen gehen früh in die Kita und gehen in einen Sportverein, die anderen gehen spät in die Kita und gehen nicht in einen Sportverein. Und sie können dann beim Übergang in die Schule eklatante Unterschiede sehen, was das Sprachvermögen und die Bewegungsfähigkeit der Kinder angeht. All solche Sachen kann man aus Daten rauslesen. Zum Teil kann auch der gesunde Menschenverstand einem sagen, dass es natürlich besser ist, die Kinder gehen in Sportverein, dass das für den Bewegungsapparat von Vorteil ist, dass es aber auch für die Kognition von Vorteil ist. Das kann man dann in wissenschaftlichen Studien nachlesen vielleicht. Aber es schwarz auf weiß zu sehen an den Zahlen der eigenen Kommune hilft schon auch, wenn man dann den Rat und die Verwaltung überzeugen will, für solche Maßnahmen auch mal Geld in die Hand zu nehmen. Da ist es schon nicht schlecht, wenn man jenseits des Bauchgefühls auch ein paar Zahlen, Daten, Fakten hat, die das belegen.
Da haben Sie gerade einen guten Punkt angesprochen, nämlich die Mitnahme von Entscheidungsträgern, politischen Entscheidungsträgern, vor allem Gemeinderäte dann, und B, aber auch die Mitnahme von Bürgern auf dem Weg. Helfen da Daten tatsächlich oder ist es nicht eher so, dass wir aktuell eher erleben, dass Daten als böse manipuliert oder ohnehin nicht relevant wahrgenommen werden?
Ja, eine gute Frage, mit der wir uns auch beschäftigen, weil in der Tat unser Anspruch immer ist, evidenzbasiert zu argumentieren, man aber schon feststellen muss, es gibt schon Menschen, die solchen Argumenten nicht zugänglich sind. Das muss man konstatieren und da muss man auch irgendwie mit umgehen. Da reicht es nicht, den Kopf zu schütteln, sich abzuwenden, sondern die muss man anders adressieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist das jetzt kein Argument, grundsätzlich nicht mehr in Datenanalysen zu investieren und zu versuchen, mithilfe von Daten Argumente härter zu machen. Weil mein Eindruck schon noch ist, der überwiegende Teil der Bevölkerung und auch der Entscheidungsträger, der traut den eigenen Daten noch.
Das nehme ich grundsätzlich durchaus auch so wahr, dass wenn man mit Daten sinnvoll argumentiert und nicht mit Daten argumentiert als, ich sage mal, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Tatsächlich, wenn man gut mit Daten arbeitet, dann geht es ja gar nicht darum, wie ich sie darstelle, sondern dann sprechen sie im Wesentlichen ja für sich. Aber gerade bei der Einbindung von Bürgern, bei Gemeinderäten ist es nochmal ein bisschen was anderes. Da sind die meisten durchaus, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach, mit sehr hoher Verantwortung unterwegs oder auch einem verhältnismäßig hohen Verantwortungsgefühl unterwegs. Da tut man sich sehr viel leichter in der Argumentation mit Daten und mit Fakten. Wie schaut es aber bei der Einbeziehung von Bürgern aus? Also wenn ich beispielsweise dran denke, neue Flächenentwicklungen zu machen oder Straßenbauplanung mit Lärmgutachten und Ähnlichem zu machen oder den dringend benötigten Ausbau von Mobilfunkinfrastruktur oder so. Gerade das Letztere ist ja schon so ein Thema, wo es sehr, sehr schnell in Emotionalitäten reingeht. Wären da nicht, also einerseits glaube ich eine sehr sachliche und datenbasierte, evidenzbasierte Argumentation notwendig, aber ich muss so irgendwie diese Emotionen auffangen. Wie geht das dann? Also wie bringe ich das unter einen Hut?
Also ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Sachen, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist, dass es natürlich bei aller Exzellenz der Datengrundlagen einfach Interessenkonflikte gibt. Ja. Die kann man auch mit Daten nicht auflösen. Jeder ist dafür, dass der Strom fließt, aber keiner will den Masten in seinem Vorgarten haben. Dann können Sie gut vorrechnen, dass es den Masten genau da braucht. Trotzdem werden die Bürger dagegen sein. Das hat mit der Datengrundlage erstmal nichts zu tun, sondern einfach mit Interessenkonflikten, die müssen moderiert werden. Aber da darf man, glaube ich, auch nicht argumentieren, es gibt jetzt die faktenbasierte richtige Lösung und alle, die diese Lösung falsch finden, haben es nicht verstanden, sondern da muss man einfach auch ja einsehen, berücksichtigen und nachvollziehen können, dass es Bürger gibt, die legitime Interessen haben und da muss man zum Interessenausgleich kommen. Das Zweite ist, dass es zum Teil auch Probleme gibt, wo eine unbefriedigende Datenlage vorhanden ist. Und da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwelche Entscheidungen trifft aufgrund von Halbwissen, das datenbasiert ist, weil für viele Tatbestände und Interessen gibt es eben keine Daten. Das heißt aber nicht, dass nur weil es keine Daten gibt, diese Interessen nicht berechtigt sind. Und da muss man auch aufpassen, glaube ich, dass man nicht glaubt, man bildet mit Daten die Realität in ihrer Gänze ab. Man bildet eben die messbare Realität ab. Und es gibt jenseits der messbaren Realität noch eine ganze Menge andere subjektiv empfundene oder aufgrund technischer Restriktionen nicht messbare, aber trotzdem legitime Interessen, die man eben mit in die Abwägung einbeziehen muss, selbst wenn man dafür keine Daten erheben konnte.
Das heißt, nicht nur das Bewusstsein um darum, was ich an Daten habe, sondern auch das Bewusstsein über die Grenzen meiner Daten beziehungsweise auch deren Aussagekraft oder auch was verfügbar ist oder was messbar ist, ist da von großer Bedeutung, wahrscheinlich dann auch in der Kommunikation. Weil wenn ich es schaffe, das ehrlich zu kommunizieren, also dieses, wir wissen das nicht und wir wissen auch nicht, wie wir es messbar machen können, sondern es ist jetzt einfach entweder eine moralische Entscheidung oder eine Gefühlsentscheidung oder eine sonst wie Bauchentscheidung. Das würde dann doch da wahrscheinlich sogar auch der Glaubwürdigkeit an der Stelle helfen, wo ich dann wieder Daten habe.
Das glaube ich schon. Also ich meine, Menschen sind keine Roboter und sie gewinnen auch keine Bürgermeisterwahl damit, dass sie die besten Daten haben.
Gott sei Dank, ja.
Es ist schon natürlich wichtig für Politik, für Bürger, auch für Verwaltung, dass jenseits von Daten gesunder Menschenverstand, strategisches Vermögen und auch Ehrlichkeit in der Kommunikation vorhanden ist. Nicht nur in der Kommunikation im Sinne von ich sende Informationen, sondern auch mit der Kommunikation im Sinne von ich empfange Informationen von meinen Bürgern. Ich kann denen zuhören, ich habe ein offenes Ohr und ich habe jenseits meiner rationalen Entscheidungsgrundlagen durchaus auch ein Verständnis dafür, was meine Bürger von mir erwarten. Und das sind in den meisten Fällen nicht irgendwelche Datenstrategien, sondern ganz menschliche Bedürfnisse der Bürger, die man nicht ins Hintertreffen geraten lassen darf, nur weil man selber gerne Daten analysiert. Wobei mein Eindruck allerdings, ehrlich gesagt, ist, in der Praxis haben wir nicht das Problem, dass zu viel datenbasiert gesteuert wird, sondern eher das Problem, dass zu wenig datenbasiert gesteuert wird. Aber ich möchte schon eine Lanze dafür brechen, dass beides seine Berechtigung hat.
Okay, ja, also da wäre ich jetzt auch der Letzte, der da widerspricht. Die Welt lässt sich nicht nur in Daten fassen, das haben Sie völlig richtig formuliert. An manchen Fällen sind wir halt einfach Menschen und da darf es auch menschlich sein. Das muss man genauso auch berücksichtigen. Jetzt hatten Sie vorher formuliert, man gewinnt keine Wahlen mit Daten. Mutmaßlich ist es ja nicht ganz so. Es gibt ja immer wieder welche, die meinen, die datengesteuerte Kommunikation, beispielsweise jetzt im US-Wahlkampf, vor allem in dem vor 4 Jahren, hat da schon sehr viel Einfluss auch auf das Wahlergebnis genommen. Ich habe einen Artikel gelesen, ein Interview mit, ich meine, es war eine Bürgermeisterin, ich weiß nicht, ob es die Oberbürgermeisterin war, von Barcelona. Also die Stadt Barcelona ist Teil eines Netzwerks von mehreren größeren Städten in Europa, die sich mit dem Thema Datennutzung beschäftigen. Und die meinte also, was sie wahrnimmt, ist, dass den Kommunen, gerade in größeren Städten, nicht nur nicht klar ist, was sie überhaupt für einen Datenschatz haben, sondern auch, was da für eine Macht, für einen Einfluss und vielleicht auch für einen Wert vor allem dahinter steckt. Also wir hypen alle Facebook und die ganzen sozialen Medien oder Google, die alle überwiegend von ihren Daten leben, die sie sammeln und die sie sauber analysieren oder auch mal unsauber analysieren. Aber ist nicht durchaus auch so, dass da für die Kommunen ein ganz gewaltiger Hebel für die Zukunft drin liegt, auch was, ich sag mal, ihre eigene Relevanz zum Beispiel in einem Bund-Länder-Kommunen-Gefüge oder EU-Bund-Länder-Kommunen-Gefüge anlangt?
Absolut. Ich meine, Barcelona ist ja nun auch ein absoluter Vorreiter. Bei denen funktioniert schon vieles, was in anderen Kommunen höchstens Zukunftsmusik ist. Aber es ist in der Tat so, dass Kommunen sehr, sehr viele spannende Daten haben. Und das finde ich zum Teil auch wirklich ein wenig absurd, wenn man sich anschaut, wie hoch die Datenschutzbestimmungen im öffentlichen Sektor sind und wie gering bei Facebook. Also wie schwer es zum Teil tatsächlich für Kommunen sogar ist, an ihre eigenen Daten zu kommen. Wenn ich daran denke, was die Kommunen beispielsweise an die statistischen Landesämter oder die BA liefern, wie schwierig es ist, die eigenen Daten zurückzukriegen, wie schwierig und voraussetzungsvoll es auch ist, die eigenen Daten zu veröffentlichen. Und dann sehe, mit welcher Freigebigkeit wir Bürger an Facebook unsere Daten abgeben. Ja, schon eine Asymmetrie, weil ich schon im Zweifel meiner Kommune eigentlich mehr vertraue, dass sie meine Daten nicht missbraucht als irgendwelchen Privatunternehmen. Aber ich glaube in der Tat, dass da sich in Zukunft noch einiges tun wird, dass Kommunen mehr Erfahrungen damit sammeln, was man mit den Daten alles tun kann. Ich denke schon, dass eine ganze Menge spannender Nutzungsmodelle, und wir haben es anfangs angesprochen, im Verkehr, im Umweltschutz, bei der Müllvermeidung, bei der Bevölkerungsunterstützung im demografischen Wandel und so, da gibt es eine ganze Menge toller Geschäftsmodelle, die sicher irgendwann mal entstehen können, wenn man in Kommunen offensiver mit den eigenen Daten umgeht und auch öffentlich-private Partnerschaften vielleicht anders als das bisher der Fall ist, zulässt, sodass auch eben Menschen, die Ahnung von Daten haben, mit Kommunen zusammen die Auswertung dieser Daten in Angriff nehmen. Da gibt es ja mit den Hackathons, finde ich, schon spannende Ansätze. Wir selbst haben auch in Moers seit Jahren solche Hackathons begleitet und da sieht man eben gerade junge Leute, die sich irgendwie über Kommunalverwaltung nicht so einen Kopf machen. Die haben einfach Spaß daran, mit solchen Daten umzugehen. Und ich habe gerade, bevor ich hier in diese Telefonkonferenz kam, mit den Veranstaltern von Wir versus Virus gesprochen, die ja innerhalb kürzester Zeit da ein Wahnsinns-Event organisiert haben, wo auch junge Menschen mit Daten des öffentlichen Sektors wirklich tolle Anwendungen programmiert haben.
Grandios.
Sowas wäre nie zustande gekommen, wenn man da nicht tatsächlich Staat und Community zusammengebracht hätte. Aber das sind leider die absoluten Ausnahmen noch im Moment.
Weil Sie gesagt haben zum Thema Wir versus Virus, das war für mich auch so ein Musterbeispiel, wie viel kreative Kraft eigentlich vorhanden ist und wie wenig man sie doch bisher genutzt hat. Also was dort innerhalb wirklich kürzester Zeit möglich war, ich war selber bei dem Hackathon dabei als Mentor und habe auch danach noch Teams begleitet. Wir kommen aus dem Gründungsberatungsbereich, das war deshalb auch extrem spannend, da auch einen Beitrag zu leisten. Aber was ich da wahrgenommen habe, war einfach, da haben am Ende, ich glaube, 27.000 Menschen teilgenommen, die ein ganzes Wochenende lang sich zum Teil auch die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um Ideen umzusetzen, die überwiegend vorher ja noch gar nicht hatten, sondern kurz und knapp entwickelt haben und mit ein paar Leuten über Videokonferenzen rumgesponnen haben und ich glaube zwischendurch Tools wie Slack zum Zusammenbruch gebracht haben, um Ideen zu entwickeln, und zwar überwiegend ja wirklich nicht, ich sag mal, reine Geschäftsmodelle im Sinne von, wie kann man wirklich viel Geld damit verdienen, sondern wie kann man wirklich Herausforderungen auch lösen. Ne?
Ja, was da eben spannend war und was auch ein Umdenken in der öffentlichen Verwaltung sein muss, ist, dass man ja Probleme in die Community gegeben hat und gesagt hat, wir suchen eine Lösung. Normalerweise ist es in Verwaltungen so, dass sie Lösungen ausschreiben und dann am besten noch drei Angebote haben wollen, bevor überhaupt irgendwas programmiert wird. Und hier war es eben so, dass eine hohe Offenheit war, tatsächlich einfach nur Probleme zu beschreiben und die Lösungen sollten andere finden. Das war das eine. Und das zweite war, dass durch die Organisation der Veranstaltung es auch wirklich gut gelungen ist, das dann wieder zurückzusteuern zu denen, die diese Erfindungen dann implementieren und umsetzen mussten. Das heißt, auch die Rücksteuerung in die Verwaltung hat super geklappt, sodass das nicht nur ein Wochenende war, wo viele gute Ideen entstanden sind, sondern diese Ideen sind hinterher auch in die Umsetzung gekommen. Und das hat mir echt sehr imponiert. Wir sind im Moment dabei, nachzudenken, sowas 2.0 in ganz Deutschland zu versuchen. Also wir im Moment, die Bertelsmann Stiftung noch nicht, demnächst hoffentlich schon, aber die Organisatoren sind schon dabei, ein solches Konzept auf breitere Beine zu stellen. Und ich glaube, da kann echt eine enorme Dynamik drin liegen, wenn es gelingt, solche Initiativen tatsächlich nicht nur einmal, wenn ein Coronavirus kommt, sondern als ständiges Innovationsinstrument im öffentlichen Sektor zu etablieren.
Das fände ich extrem spannend. Also insbesondere, da wir tatsächlich gerade dabei sind, ein Acceleratorprogramm für Geschäftsmodelle, die sich speziell an öffentliche Partner, in unserem Fall überwiegend an Kommunen richten, aufzubauen oder zu entwickeln. Was wir da auch erlebt haben, ist, dass wir sehr offene Türen einrennen, und zwar erfreulicherweise bei den Kommunen, wo ich dachte, ja gut, also wenn wir jetzt ums Eck kommen und sagen, wir wollen jetzt was machen, um Startups und Kommunen zusammenzubringen, dass dann die Kommunen häufig sagen, wir wissen nicht so recht. Und das Ergebnis war das Gegenteil. Die Kommunen haben gesagt, großartig, wir wissen nämlich nicht, wie rankommen an diese Ideen oder auch an diese Unternehmen, an diese häufig jungen oder zumindest mal sehr kreativen und uns auch durchaus herausfordernden, also uns als Kommune herausfordernden Menschen, weil wir die nicht kennen. Und weil wir, wenn in Augsburg was entsteht, das am Bodensee gar nicht mitbekommen. Geschweige denn, wenn es in NRW oder gar in Schleswig-Holstein entsteht, das findet den Weg gar nicht in die Kommunen. Es gibt natürlich immer auch Ausnahmen, die sehr viel rückwärtsgerichteter unterwegs sind, aber die meisten Kommunen, mit denen ich jetzt so zu tun habe, nehme ich als sehr, sehr offen und neugierig solchen Themen gegenüber wahr. Wie erleben Sie das?
Also ich glaube auch, dass da ein Umdenken stattfindet, weil man eben immer mehr und mehr auch gute Beispiele sieht, wo so eine Kooperation funktioniert und sich dadurch das Bewusstsein in den Kommunen schon ändert, was die Frage angeht, wie man profitieren kann von solchen Kooperationen. Hinzugekommen ist für mich auch sehr eindrücklich das Erlebnis, als so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen und wir einfach gezwungen waren zu kooperieren. Da hat es ja großartige Initiativen in der Kooperation zwischen Kommunen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft gegeben. Da meiner Wahrnehmung nach auch viele Kommunen, aber auch zivile Akteure sich erstmal richtig gegenseitig kennengelernt und auch gemerkt, wie sie voneinander profitieren können und wie sie zusammenarbeiten können. Da gibt es auch einfach viel Unwissen auf beiden Seiten, wie die öffentliche Verwaltung arbeitet, wie die Zivilgesellschaft agiert, wie die Wirtschaft, wie Start-ups agieren. Das ist meiner Wahrnehmung nach eher Unwissenheit als Unwille, miteinander zu kooperieren. Und da jemanden zu haben, der da quasi Übersetzer spielt und die Türen öffnet, wechselseitig, das finde ich, ist schon eine tolle Initiative, die mittelfristig, glaube ich, auch viel in Bewegung bringt in den Kommunen. Denn das ist meine Wahrnehmung auch. Man schimpft immer über träge Verwaltungen und so. Aber wenn man mal sieht, was Kommunen innerhalb kurzer Zeit, nehmen Sie jetzt die Impfzentren, mal ebenso wuppen, da muss man schon sagen, also Verwaltungen sind schon in der Lage, auch flexibel zu agieren. Und wenn sie merken, was sie in solchen Kooperationen tatsächlich auch an guten Ergebnissen erzielen, denke ich schon, setzt sich sowas in Kommunen tendenziell dann schneller durch als in Landesverwaltungen, wo immer ganze Apparate dahinter stehen, die mitgenommen werden wollen.
Ja, also das stimmt, sowas wie Impfen oder auch das, was entstanden ist an Lösungen, als die Geflüchtetenwelle quasi kam. Also ich empfand es als einen ganz großartigen Moment für unser Land, wo wir als Gesellschaft gezeigt haben, dass wir auch mit echt komplexen Herausforderungen relativ gut umgehen können und da auch recht gut Lösungen dafür entwickeln können. Und zwar dann, wenn wir es primär auf kommunalen Ebenen machen.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Und das war meines Erachtens schon die erste Digitalisierungswelle auch in den Kommunen. Also die Frage ist ja, was sind Daten? Da ist ja auch viel an Informationen hin und her geflossen, damals über digitale Portale. Hätte es die nicht gegeben, wäre die Organisation dieser ganzen Initiativen auch auf kommunaler Ebene sehr viel schwieriger gewesen, als es eben mit diesen digitalen Portalen und dem schnellen Datenfluss möglich war. Und eine zweite Welle erleben wir ja gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man einfach analog nicht mehr zusammenkommt. Ich glaube, dass das auch noch die ein oder andere Tür aufstößt. Also nicht, dass ich das jetzt alles begrüßen würde, was im Moment passiert. Im Gegenteil, aber ein positiver Effekt, denke ich, wird schon sein, dass Kommunen auch kompetenter mit solchen digitalen Instrumenten umgehen und eine noch größere Offenheit in Zukunft da ist, sich solcher Instrumente zu bedienen und tatsächlich auch im Bereich der Digitalisierung eine Schippe draufzulegen.
Das habe ich tatsächlich im eigenen Arbeiten sehr intensiv erlebt. Wir machen sehr viel im Bereich Workshops mit Kommunen zusammen und hatten im Frühjahr ungefähr 13 große Projekte, die alle innerhalb von 4 Monaten 2 bis 3 Workshops erforderten. Mit anderen Worten, wir standen Mitte März da und wussten, wir müssen Ergebnisse abgeben. Und die können wir nur machen, wenn wir Workshops machen können. Und wir können aber keine Workshops machen wegen Corona. Und dann habe ich meine Kommunen angerufen und gesagt, liebe Leute, wir machen weiter wie geplant. Ja, Moment, wir dürfen aber gar keine Workshops machen. Sag ich, nee, wir machen die online so mit Video und so. Ja, mei, dort können Sie das. Habe ich gesagt, ja, wir kriegen das schon hin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viele Workshops gemacht online, also so 1 oder 2. Aber ich war mir sehr sicher, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und dann kam die nächste Frage, die war dann fast noch ein bisschen entlarvener. Ja, können wir das auch? Dann sage ich, das müssen wir jetzt noch rausfinden. Wahrscheinlich brauchen wir Ihre private Geräteinfrastruktur dafür, also Ihren Laptop privat oder Ihr Tablet oder Smartphone. Ja, warum denn das? Sage ich, schauen Sie mal auf Ihren Rechner. Haben Sie da eine Kamera? Oh, Sie haben recht. Klar, die meisten Kommunen sind ausgestattet mit ganz normalen Fest-PCs. Die sind nicht mit Kameras und häufig noch nicht mal mit Tonsystemen ausgestattet gewesen. Das heißt, die waren bis zum Frühjahr überwiegend gar nicht in der Lage, Videokonferenzen zu machen. Technisch nicht in der Lage. Ich habe da die absonderlichsten Aktionen erlebt. Also, dass man tatsächlich einen Technikchor von 4 Leuten organisiert hat, um dem Bürgermeister irgendwie die Videokonferenz zu ermöglichen. Und den Fall, dass die Wirtschaftsförderin mitten im Workshop aufgestanden ist und gesagt hat, ich fahre mal kurz nach Hause, da ist das Netz stabiler als im Rathaus. Ich glaube, dass sich da ganz viel bewegt hat. Mittlerweile ist es so, dass ich ganz viele Kommunen wahrnehme als, naja, wäre schon schön, wenn wir den Workshop real machen können, dann kann man sich auch in die Augen gucken noch ein bisschen besser und dann hat man ein bisschen besseres Gefühl füreinander. Aber wenn es online sein muss, dann machen wir es halt online. Wir können das mittlerweile. Da hat sich, glaube ich, auch ganz viel Selbstbewusstsein aufgebaut im Umgang mit digital, auch mit Daten und mit einer neuen Welt, von der einige ja schon länger sagen, Leute, wir müssen uns da ein bisschen bewegen. Und wo jetzt viel auch wegen Nichtwissen sich noch nicht bewegt hatte und jetzt so langsam aber sicher eine Bewegung reinkommt.
Ja, und ich glaube, es ist auch in der Kommunikation mit der Bevölkerung eine Chance, sich da zu öffnen, weil klar, der digitale Zugang, den haben auch nicht alle Menschen. Da gibt es auch Segregation. Aber in der analogen Welt gibt es gerade in der Kommunikation mit dem Rathaus und der Politik auch Segregation. Also da sieht man immer dieselben Menschen, die sich engagieren, die mal eine Ratssitzung besuchen oder so. Ich glaube, gerade wenn man junge Menschen erreichen will, dann ist man auch gut beraten als Verwaltung, wenn man sich mit solchen Instrumenten auseinandersetzt und tatsächlich da auch mehr Offenheit hat, einfach nicht nur digital zu agieren. Das ist genauso falsch wie nur analog zu agieren. Aber das sind halt keine Gegensätze, sondern es ergänzt sich gut. Und ich glaube, diese Einsicht, die hat sich inzwischen durchgesetzt. Klar wünschen wir uns alle die Veranstaltungen zurück, wo man sich gegenseitig die Hand geben kann. Aber eine gesunde Mischung und eine andere Mischung als vor der Krise wird wahrscheinlich im Endeffekt dabei rauskommen.
Ja, also da gehe ich auch davon aus, dass dem so sein wird, dass gerade auch überregionale Veranstaltungen deutlich abnehmen werden, weil man festgestellt hat, man kann diese ganze Reisethematik und so kann man sparen, wenn man dafür hybride Veranstaltungen oder andere Wege fährt. Ich glaube, dass das durchaus sich sehr viel verändern wird. Vielleicht noch eine, ja, vielleicht ein bisschen ketzerische Frage. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was man mit Daten und Digitalisierung alles machen kann. Jetzt haben Sie gerade aber auch angesprochen, ganz wichtig ist es, bei der Einbindung von Menschen die Mischung hinzukriegen. Nicht nur zwischen digital und analog, sondern auch vorher haben wir schon gehabt von datenbasiert und, ich sag mal, emotional oder menschenzentriert. Ist es tatsächlich so, dass wir die gesamten, ich sag mal, Einbindungsprozesse, nicht nur Mitentscheidungsprozesse, in den nächsten Jahren so ein bisschen neu definieren und neu verstehen müssen, um überhaupt die Menschen auf die Reise, vor der wir uns gerade befinden, mitzunehmen? Ich meine, wir haben das Stichwort Digitalisierung. Was jetzt dieses Jahr so ein klein bisschen zu kurz gekommen ist, glaube ich, ist das Thema Klimawandel. Das haben Sie auch mit Ihrem SDG-Portal abgebildet. Da wird sich ja noch extrem viel bewegen müssen in den nächsten Jahren und ganz viel auch an Gewohnheiten sich verändern müssen. Und von vielen Menschen wird es ja am Ende als massive Einschnitte empfunden werden, die es vielleicht ja auch sogar sind. Wie gehen wir das an, dass wir da, trotzdem wir genau wissen, wir müssen, ne? Also der Klimawandel beispielsweise, wir haben keine Wahlen. Wir können auch die Digitalisierung nicht aufhalten. Wir können es nur gestalten und uns überlegen, wie gehen wir damit um. Aber wie nehme ich die Menschen mit als Kommune? Weil am Ende, die Kommune sind ja die zentralen Akteure in ganz vielen Belangen.
Ja, wobei das ja schon eher eine psychologische Frage ist. Also das ist in der Tat so, gerade im Bereich Klimawandel, das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, aber im Rahmen genau von Nachhaltigkeit, Beschäftigung ist auch damit, ist es schon so, da liegen die Fakten ja seit langem auf dem Tisch. Und trotzdem verändert sich die Gesellschaft viel zu langsam, obwohl man weiß, was man eigentlich tun müsste, weil es eben der Bevölkerung sehr schwer fällt, tatsächlich ja beim eigenen Wohlstand zurückzutreten, weil es natürlich Interessengruppen gibt, die einfach auch mit der Art, wie wir jetzt leben, gutes Geschäft machen, sich gut dran gewöhnt haben. Auch ich fliege lieber zweimal im Jahr nach Kreta in Urlaub, als im Teutoburger Wald zu wandern. Also das hat eine psychologische Komponente. Also die Frage, inwieweit sind Menschen tatsächlich bereit, auch selber privat zurückzustecken dafür, dass man für zukünftige Generationen bessere Lebensbedingungen oder überhaupt Lebensbedingungen schafft. Es hat eine systemische Komponente. Es gibt auch Wirtschaftszweige, die sehr gut damit verdienen, dass wir nicht umsteuern. Es gibt auch die Frage, inwieweit schafft man es, den Menschen Gehör zu verschaffen. Das ist das, wo Sie wahrscheinlich drauf hinaus wollten. Es gibt eben viele, die sich in der Politik beteiligen, viele aber leider auch, die es nicht tun. Da ist mein Eindruck, ist ja eigentlich jetzt durch Digitalisierung, durch besseres Faktenwissen eher die Chance höher, dass man den entsprechenden Interessen Gehör verschafft, weil man eben durch digitale Plattformen die Beteiligungskosten senkt, die Barrieren senkt, tatsächlich mitzugestalten, weil man durch ganz andere Methoden auch ja, statistische Stichproben ziehen kann, um zu verhindern, dass eben immer dieselben Menschen sich beteiligt. Das ist schon jetzt sehr viel leichter geworden, tatsächlich repräsentative Beteiligungsformate zu realisieren, als das früher war. Also meine Befürchtung ist, selbst wenn man repräsentative Beteiligungsformate hat, heißt das noch lange nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung lieber heute als morgen die ökologische Wende herbeiführen würde. Also ich glaube, das ist schon ein komplexeres Problem. Da gibt es ja auch Analysen, wie sich Anspruchsniveaus verschieben und wie wir uns heute einreden. Auch früher hat es nicht geschneit jeden Winter und das ist alles völlig normal. Also da versucht man auch mit ja, psychologischen Tricks, sich selbst ein bisschen übers Ohr zu hauen. Auch da glaube ich aber, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo wir tatsächlich dadurch, dass man eben den Klimawandel jetzt beobachten kann, dadurch, dass man mit dem Virus gesehen hat, man kann global agieren, wenn es sein muss, kann die Welt plötzlich an einem Strick ziehen, auch wenn man vorher dachte, das geht nicht. nachdem man gesehen hat, es gibt Vorreiter, die so eine Wende gut hinbekommen haben. Ich glaube, wir haben jetzt ein Zeitfenster, wo es sehr gut möglich ist, entsprechende Strategien umzusetzen. Der Schneidewind vom Wuppertal-Institut hat das ja in einem recht dicken Buch, aber sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir haben das Faktenwissen, wir haben die Kultur, wir haben den Druck und wir müssen es jetzt einfach mal machen.
Das einfach mal klingt immer so leicht.
Ja, soweit der Appell, mal gucken, wie das weitergeht. Aber ich denke schon, die Voraussetzungen waren schon mal schlechter. Aber die Zeit drängt natürlich auch.
Ja, gut. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Kommunen und ihre Daten oder ihr Umgang mit Daten. Das ist so ein Feld, das lässt mir mal nicht so ganz los. Vielleicht, weil ich selber schon viel auch im Bereich Umgang mit Daten gemacht habe, auch an Hochschulen dazu schon unterrichtet habe. Gibt es Daten, wo Sie sagen, die bräuchten Kommunen eigentlich, erheben sie aber bisher nicht? Wo Sie sagen, um wirklich eine gute Steuerung der Kommune hinzukriegen oder eine gute Basis auch zu schaffen, um diese Steuerung machen zu können, gibt es bestimmte Daten, die einfach noch nicht wirklich erhoben werden? Also wenn Sie wünschen dürften, was Kommunen noch so an Daten erheben sollten oder zusammentragen, muss ja nicht immer nur erheben, manchmal sind die auch schon irgendwo da, aber man hat sie halt nicht.
Ja. Ja. Also in unserem SDG-Portal, wo wir versuchen, einen ganzheitlichen Blick auf die Kommunen zu werfen, da sieht man eben schon, es gibt Bereiche, wo die Datenlage sehr gut ist oder relativ gut ist. Mhm. Das ist beispielsweise im Bereich Finanzen, im Bereich Arbeitsmarktstatistik oder so. Und es gibt Bereiche, wo die eher schlecht ist. Und das ist tendenziell im Bereich Umwelt, im Bereich internationale Entwicklungszusammenarbeit. Da sieht man schon erhebliche Unterschiede, was die Datenqualität angeht. Und gerade im Umweltbereich, glaube ich, wäre es schon gut, eine höhere Datenqualität zu haben, weil man eben nur ausgehend von dem Niveau, auf dem man steht, tatsächlich sich auch auf den Weg machen kann, was zu verbessern. Grundsätzlich muss ich aber sagen, das ist auch immer eine Diskussion, die man in Kommunen führt. Es ist ja auch anstrengend, Daten zu sammeln und Daten sind auch nicht immer gut, also qualitativ gut, wenn man sie sammelt. Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir eigentlich mehr Kompetenz in den Kommunen wünschen, die Daten, die schon da sind, auszuwerten. Ich glaube, im Moment haben wir eher das Problem, dass wir zu viele Daten haben und die Kommunen gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Datenlücken haben wir auch. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man die schließt, aber ich glaube, das primäre Problem im Moment ist eher, dass die Kommunen die Daten noch nicht in dem Umfang tatsächlich nutzbringend auswerten können, in dem das eigentlich möglich wäre.
Weil quasi das Know-how dafür einfach fehlt.
Weil das Know-how fehlt, weil die Zeit fehlt. Manches geht auch nur in einer abgeschotteten Statistik. Da sind wir wieder beim Thema Datenschutz.
Okay. Wenn ich mich als Kommune daran mache, ich meine, für viele, glaube ich, ist das auch der angesprochene Datenschutz, der grundsätzlich seine absolute Berechtigung hat, ist aber doch für viele, glaube ich, eher so eine Hürde, das Thema Daten, Umgang mit Daten, Auswertung von Daten anzugehen, weil sie eher Angst haben, was verkehrt zu machen, oder?
Ja, also das ist immer die Frage, wen Sie fragen. klar, also ich will auch gar nichts gegen Datenschutz sagen, um Himmels Willen, der hat seine Berechtigung. Aber interessant ist schon, was natürlich absolut sinnvoll ist, dass man Individualdaten nicht rausgibt, also dass keine Rückschlüsse möglich sind darauf, auf wessen Sozialdaten man da zurückgreift oder so. Aber was ich schon beobachte, ist, dass eben auch oft in Bereichen, wo es darum gar nicht geht, sondern wo es um aggregierte Daten geht, eine große Vorsicht vorhanden ist, solche Daten rauszugeben, weil man Angst hat, ja, einfach gegen irgendwelche Regeln zu verstoßen, weil man sich rechtlich nicht gut genug auskennt. Und das ist dann natürlich schade, wenn aufgrund dieser Tatsache, ja, man in lange Prozesse des Aushandelns gerät, an welche Daten man jetzt rankommt und an welche nicht. Da liegt die Wahrheit sicher in der Mitte. Also ich will mich hier nicht gegen Datenschutz sperren, aber es ist schon schwierig, wenn eben nicht personenbezogene Daten nicht herausgegeben werden, einfach aufgrund von Unsicherheiten oder Übervorsichtigkeit.
Ja, hängt da vielleicht auch manchmal damit zusammen, dass man nicht einschätzen kann, was man überhaupt mit den Daten machen kann oder draus machen kann. Also wir haben es jetzt vorhin ja angesprochen, man kann da Geschäftsmodelle draus machen. Wenn ich das Wort Geschäftsmodelle bei Kommunen erwähne, dann weiß ich, dass so ungefähr ein Drittel Muffensausen bekommt. Aus einem ganz einfachen Grund, dann ist es ja Wirtschaft und Wirtschaft hat Einzelinteressen und die sind ja potenziell böse. Wie kann ich damit umgehen? Also wie kann man Kommunen da, ich sag mal, das Selbstbewusstsein geben, zu sagen, ja, es ist völlig in Ordnung, wenn Daten für Geschäftsmodelle genutzt werden, insbesondere wenn es vielleicht auch unsere Geschäftsmodelle als Kommune sind. Ich meine, die haben sich ja auch verändert. Also wenn ich beispielsweise im Bereich von Stadtwerken schaue, gerade in größeren Kommunen, früher waren die reine Versorgungsunternehmen. Mittlerweile sind es ja Unternehmen, die sehr viel mehr auch Dienstleistungen darüber hinaus anbringen, ob das jetzt Internetdienstleistungen sind oder andere Themen. Also sehr viel weiterdenken und manche davon ja durchaus auch eher Treiber von Modernisierungsprozessen sind. Wenn ich das vergleiche, wie kann ich da als Kommune mit umgehen?
Ja, also ich meine, das ist natürlich eine Frage des persönlichen Mindsets. Also wie gehen die Menschen, die das verantworten müssen, damit um? Ich glaube, es gibt jede Menge guter Beispiele, wie eben in Anführungsstrichen Geschäftsmodelle mit offenen Daten realisiert wurden. Ja. Wenn man sieht, dass die Nutzen stiften können, denke ich, dann wird mit der Zeit eben diese Skepsis auch abnehmen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade wenn Sie Stadtwerke ansprechen, da gibt es eine meines Erachtens zum Teil natürlich auch berechtigte Angst, wenn jetzt Stadtwerke gezwungen werden, alle Bewegungsdaten im öffentlichen Nahverkehr offen zu stellen, dann ist schon die Frage, ob Uber dann die rentierlichen Strecken abgreift und die Stadt bleibt auf den unrentierlichen sitzen. Also das sind alles Bereiche, wo, glaube ich, zum Teil wir als Gesellschaft noch nicht zu Ende gedacht haben, wie da eigentlich eine gute Rollenteilung aussehen kann. Und wo eine gute Kooperation mit der Wirtschaft erfolgt, wo vielleicht aber auch der Staat mal sagen muss, gewisse hoheitliche Aufgaben liegen halt bei uns. Dann allerdings muss der Staat sie auch professionell ausführen.
Ja, das stimmt. Und vielleicht nicht nur hoheitliche Aufgaben, sondern auch Aufgaben, wo man sagt, die sind für das gesellschaftliche Funktionieren oder für uns als Gesellschaft von einer solchen Relevanz, dass wir sagen, wir wollen sie halt eben nicht komplett in privater Hand, sondern zumindest zum Teil eben noch in öffentlicher Hand. Weil hoheitlich ist ja schnell sehr eingeschränkt, was wirklich hoheitlich ist und was nicht.
Ja, das stimmt. Da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Insbesondere die EU kratzt ja auch immer an den hoheitlichen kommunalen Aufgaben. Aber das ist dann eine gesellschaftspolitische Frage, genau. Was soll meine Kommune eigentlich noch selbst machen und was soll die Wirtschaft machen? Nur es ist faktisch, ist es so, dass die Wirtschaft innovationsfreudiger es ist und dass gewisse Geschäftsmodelle, die werden halt in der Privatwirtschaft erfunden und bedrohen dann mitunter eben auch hoheitliche Bereiche, wo Staat nicht in der Lage war, schnell genug innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen.
Ich glaube, in den meisten Bereichen, auch dieser Hackathon zeigt es ja durchaus, dass wenn es um Geschwindigkeit und Kreativität und Innovationsfreude geht, dass wahrscheinlich die Privaten häufig den öffentlichen Trägern überlegen oder schneller vielleicht auch sind. Okay, vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn ich die Entwicklungen anschaue, von wegen wir arbeiten mehr mit Daten, gleichzeitig müssen wir intensiver mit Bürgern zusammenarbeiten. Wie sieht Kommunalpolitik in Zukunft aus oder ich sag mal auch Verwaltungshandel in Zukunft aus? Brauche ich überhaupt noch Gemeinderäte, wenn ich datenbasiert argumentiere, wenn ich dann Bürgerbeteiligungsverfahren wie Bürgerräte und Ähnliches mache? Welche Rolle haben dann eigentlich noch die politischen Gremien?
Also auch mit Bürgerräten, ich meine, das sagte ich ja eben, man kann nicht einen Algorithmus eine Kommune steuern lassen. Letztlich sind es schon immer noch subjektive ethische Entscheidungen, die gefällt werden, wofür man Menschen braucht, egal ob das jetzt Ratsmitglieder sind oder ob es Bürger sind. Ja. Aber der Kern Ihrer Frage, ich glaube schon, dass sich Räte verändern müssen. Also wofür ich eine große Lanze breche, ist die repräsentative Demokratie. Ich glaube, bis wir so weit sind, dass wir Bürger ohne repräsentative Organe Politik in einer Kommune machen lassen können, das kann in ganz kleinen Kommunen gelingen, aber in größeren Kommunen, glaube ich, bis auf Weiteres nicht. Insofern finde ich schon, repräsentative Demokratie ist die Lösung. Aber die Art und Weise, wie im Moment repräsentative Demokratie organisiert ist, dass nämlich Parteien Listen aufstellen, die dann in analogen Wahlen gewählt werden, ich glaube, das ist wirklich ein Modell, was man hinterfragen muss. Und wenn man sich anguckt, wer in Räten sitzt, ich kann das sagen, weil ich selber drin sitze, dann muss man schon feststellen, das ist kein repräsentatives Abbild der Bevölkerung und selten verirren sich Bürger in eine Ratssitzung, es sei denn, irgendwie eine Straße wird vom eigenen Grundstück her gebaut. Also da ist sicher viel, viel reformbedürftig und viel, viel Reformpotenzial. Und ich glaube in der Tat, dass dadurch digitale Formate eine Menge möglich ist, was bisher nicht ausgeschöpft ist, an Mitbestimmung. Man kann ja heute ohne weiteres repräsentative Befragungen im Internet fast kostenlos schalten. Also gut, als Bürger ist es schwer, repräsentativ zu befragen, aber als Kommune können Sie eine repräsentative Befragung im Internet machen, die kostet Sie so gut wie nichts. Sie können digitale Formate aufbauen, wo Sie Ideen von Bürgern sammeln, wo Sie Bürgerabstimmungen machen lassen. Also da ist viel, viel mehr möglich, als im Moment tatsächlich gemacht wird. Und ich glaube, das wird sich auf Dauer durchsetzen und dadurch wird der Kontakt zwischen Repräsentanten und Bevölkerung wieder enger werden und auch zur Verwaltung enger werden. Allerdings muss man auch da sagen, wenn man das nicht gezielt steuert, ist es auch bei diesen digitalen Instrumenten so, dass das überhaupt nicht repräsentativ ist, was dabei rauskommt, weil wenn man es einfach so laufen lässt, dann grenzt das auch ältere Bevölkerungsgruppen aus und Bevölkerungsgruppen, die eher analog unterwegs sind oder die sich für Politik nicht so interessieren. Ja. Also nicht alles, was technisch geht, kann man technisch einfach so machen, ohne sich gute Konzepte zu überlegen, wie es wirklich gelingt, dann die Bürger ganzheitlich einzubinden. Aber mit entsprechenden Konzepten sind da sehr viel innovativere Lösungen möglich, als sie heute praktiziert werden. Und ich glaube schon, dass sich das mittelfristig durchsetzen wird.
Okay. Also nur um nicht falsch verstanden zu werden, mir geht es sicher nicht darum, die repräsentative Demokratie als Idee und auch als Grundkonzept abzuschaffen. Im Gegenteil. Obwohl ich tatsächlich ja, also ich meine, wir wohnen in Konstanz, haben unseren Sitz auch in Konstanz. Wir haben ja einen sehr hohen Bezug zu einem der direktdemokratischen Staaten überhaupt, der Schweiz, die da ja, sagen wir mal, gemischte Erfahrungen damit macht. Die Schweizer würden sagen, sehr, sehr gute Erfahrungen. Aus unserer Außenperspektive würde ich eher auf gemischt gehen. Das ist tatsächlich auch eine persönliche Wertung oder Einschätzung. Ich nehme nur einfach wahr, dass auch Kommunen immer häufiger auf die Kompetenz entweder von Betroffenen setzen, also beispielsweise bei der Entwicklung von Wirtschaftsstrategien einfach die Wirtschaft einbinden, was ja jetzt prinzipiell nicht die schlechteste Idee ist, was man auch über viele Jahre nicht oder nur unzureichend gemacht hat. Und damit aber natürlich die gewählten Repräsentativorgane, also vor allem die Gemeinderäte, in einer Abnickerrolle ist vielleicht das Falsche, aber in eine Rolle kommen, in der es nur noch wenig Wertung, Spielraum gibt, den ich aber ja bräuchte. Ne? Weil wenn ich sage, gut, die Fakten sind so, dann brauche ich auch niemanden zum Entscheiden. Aber wir hatten es ja vorher schon, dass Fakten halt ja nicht alles sind. Wenn ich aber dann eben schon Bürgermeinungen in großem Stil eingebunden, gebündelt und aufbereitet habe, dann reduziert sich ja dann durchaus häufig der Meinungs- oder Entscheidungsspielraum von Repräsentativorganen deutlich.
Naja, also die Frage ist ja, wer bindet die ein? Es ist ja niemandem verboten, sich die Meinungen von Fachleuten und Bürgern zu beschaffen, bevor man eine Entscheidung trifft. Ja. Und was ich schwierig fände, ist, wenn ein Bürgermeister ohne die Politik einzubinden Bürgerbeteiligungsformate macht, da kommt irgendwas raus und er sagt dem Rat dann, nick das mal ab. Im Idealfall sollte es so sein, dass der Rat in die Diskussion mit den Bürgern geht und daran beteiligt ist, sich durch die Bürger schlau macht und Fakten sammelt und dann eine gute Entscheidung trifft, nachdem er eben die Bürger konsultiert und in die Entscheidungsfindung einbezogen hat. Da muss man auf jeden Fall den Rat genauso mitnehmen, wie man die Bürger mitnimmt. Und ich glaube, so wird dann auch ein Schuh draus. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Der Rat ist nicht allmächtig und allwissend, aber die Bürger eben auch nicht. Und in einer geschickten Moderation zwischen diesen beiden entstehen die guten Ergebnisse und davon profitieren am Ende beide Seiten. Der Rat ist sehr viel anerkannter bei den Bürgern, wenn er mit den Bürgern diskutiert und entscheidet. Und die Entscheidungen werden besser, die Bürger fühlen sich besser eingebunden. Also ich glaube, das darf kein Gegeneinander sein, das ist ein Miteinander. Und dann gelingt es sowohl im Sinne der Sache am besten und auch die Menschen sind am zufriedensten. Das haben wir übrigens sogar, da sind wir wieder beim Thema Daten, im Rahmen einer Befragung mal nachweisen können, dass Bürgermeister, jetzt nageln Sie mich nicht auf den Prozentsatz fest, aber Bürgermeister bei Menschen, die sich ausreichend beteiligt fühlen, ich glaube, um 10 Prozentpunkte besser angesehen waren als Bürgermeister bei Menschen, die sich nicht entsprechend eingebunden fühlten.
Das überrascht mich jetzt überhaupt gar nicht, dass es im Kern durchaus so ist, dass wenn ich Menschen mitnehme, dass sich das auf der Akzeptanzebene massiv auszahlt. Darüber, wie man das in Wirtschaftsprozessen machen kann, darüber wiederum sprechen wir in einer der folgenden Podcast-Folgen. Kleine Vorwarnung am Rande. Ich darf mich an der Stelle bei Ihnen, Frau Dr. Witte, bedanken für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bedanke mich bei allen Zuhörern.
Ich bedanke mich auch für das spannende Gespräch und genau.
Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.
In 2 Wochen folgt der nächste Podcast der Reihe New Cities. Dann geht es um das Thema Bürgerbeteiligung in Kommunen und insbesondere, wie Bürgerbeteiligungstools in strategischen Prozessen eingesetzt werden können. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal.